ich bin Andreas Galauna. Ich werde jetzt hier diesen Betriebssystem-Talk halten, obviously. Ich studiere zurzeit in Aachen an der FH Informatik. Und im Laufe dieses Informatikstudiums hat man dann auch irgendwann mal das Fach Betriebssysteme. Und das hört sich dann immer alles so sehr einfach an. So, oh, wir machen mal hier ein bisschen Speicher und da haben wir nochmal so einen Prozess und da wird doch mal so ein bisschen gewechselt zwischen den einzelnen Prozessen. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mal ein bisschen im Internet zu suchen und mal so ein paar How-Tos gelesen, wie man denn sowas selber programmieren würde. Und seitdem beschäftige ich mich eigentlich relativ intensiv mit dieser ganzen Betriebssystemsache. Und in dem Talk wird es jetzt hier darum gehen, mal ein bisschen zu erklären, was denn so ein Betriebssystem macht, um Speicher und Prozesse zu verwalten und warum es das tut und wie es das tut. Naja, also dann sollten wir vielleicht erstmal klären, was denn so ein Betriebssystem ist. Und da habe ich dann mal geguckt, weil wir leben ja in Deutschland und da ist ja alles schön genormt. Und es gibt tatsächlich eine DIN-Norm, die DIN 44300, die halt beschreibt unter anderem, was denn ein Betriebssystem ist. Das sind also die Programme eines digitalen Rechensystems, die zusammen mit den Eigenschaften dieser Rechenanlage die Basis der möglichen Betriebsarten des digitalen Rechensystems bilden und die insbesondere die Abwicklung von Programmen steuern oder überwachen. Da ist ein DIN zu viel. Ja, also ist relativ trocken, hat man so halt bei den Normen. Also wenn wir das halt ein bisschen geekiger beschreiben wollen, dann wollen wir durch so ein Betriebssystem halt eher die Abstraktion der Hardware haben. Also wir möchten halt, dass so ein Programmierer, der irgendwie Software schreibt oder auch der Benutzer nicht unbedingt was von der Hardware merkt. Er soll sie halt benutzen können oder halt auch damit interagieren. Aber im Endeffekt soll es zum Programmierer auch egal sein, was denn zum Beispiel für ein Prozessor oder was für eine Grafikkarte denn in so einem Rechner steckt. Geht halt an irgendeine Schnittstelle, die halt dann auch vom Betriebssystem bereitgestellt sind und macht da drin seine Calls und das Ganze wird dann halt durch das Betriebssystem abstrahiert. Und das war vor allem früher oder ist jetzt bei Servern auch noch so, dass man eine gerechte Verteilung von Ressourcen haben möchte unter den Anwärtern. Anwärter sind halt hier jetzt entweder User zum Beispiel auf Multi-User-Systemen, wie zum Beispiel Linux oder so ein klassischer Terminal-Server. Und es sollen also alle Leute gleich viel Speicher, CPU-Zeit und sonstige Sachen bekommen. Und so ein Betriebssystem ist auch wie immer aus mehreren Sachen zusammengebastelt. Da gibt es dann also einmal den Kernel, das ist der Kern des Betriebssystems selber, der direkt mit der Hardware spricht und sozusagen das Hauptteil dieser ganzen Abstraktionsschichten ist. Und dann gibt es manchmal noch, dass man einen abgespaltenen Hardware Abstraction Layer hat. Das heißt, man kann also je nach Plattform, Windows macht das zum Beispiel so, hat man eine extra DLL, die wird vom Bootloader vorher geladen und dann zusammengelinkt beim Booten und dann kann man einfach so, solange sich die Architektur selber nicht ändert, einfach so die Plattform austauschen. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel so eine Xbox 1, da steckt ein ganz normaler x86-Prozessor drauf und da läuft auch ein Windows drauf. Es ist halt ein bisschen abgespeckt, es ist ein Windows 2000 und da die Kiste hat halt kein BIOS und da hat Microsoft sich halt was Eigenes geschustert und einen eigenen Loader geschrieben und auch einen eigenen Hardware Abstraction Layer, den sie halt einfach zum Kernel dazu linken und das Ding tut dann. Es ist heute nicht mehr so wichtig. Microsoft hat halt irgendwie verschiedene Layer für Multiprozessor oder ACPI oder kein ACPI oder Single-Prozessor-Maschinen. Da merkt man aber mittlerweile nicht mehr viel von. Dann gibt es die User Space Libraries, die ermöglichen den Programmen oder den Programmierern in erster Linie direkt an diese Schnittstellen zu gehen, die das Betriebssystem bereitstellt. Das ist dann zum Beispiel irgendwie die glibc unter Linux, so Standard-C-Library. Dann gibt es eventuell noch User-Space-Services. Diese Services sind größtenteils in Microkerneln, was das ist, komme ich gleich auch noch zu, vorhanden. Das sind also Dienste, die im Hintergrund laufen und eine entsprechende Funktionalität, eine Hintergrundfunktionalität, die essentiell ist zum Benutzen dieses Betriebssystems halt bereitstellt. Und das Schöne ist, es ist halt im User Space und das heißt, wenn das Ding wegschmiert, dann schmiert mir unter Umständen nicht der komplette Rechner ab, sondern dieser Service kann einfach neu gestartet werden und solange der Zustand dann immer noch konsistent ist, läuft dieses Betriebssystem einfach weiter. Das wäre halt irgendwie zum Beispiel so bei Minix so. Das ist so ein Microkernel-Betriebssystem. Naja, und dann haben wir natürlich unsere Applikation, die halt von irgendjemandem ausgeführt wird. Wäre blöd, wenn es das nicht gäbe, dann können wir mit unserem Betriebssystem jetzt anfangen, dann bräuchten wir auch keins. Naja, und jetzt gibt es halt, wie gesagt, mehrere Architekturen, wie man in so ein Betriebssystem aufbauen kann. Und es gibt zig von diesen Architekturen, ich werde jetzt hier nur drei beschreiben, das ist einmal der monolithische Kern, der Microkernel und ein Hybridkernel, der eine Mischung aus den beiden ist. Der monolithische Kernel selber ist halt ich glaube, immer noch das meistgenutzte Architekturmodell bei so Betriebssystemen heutzutage, weil es ist sehr einfach, man kriegt es ziemlich schnell, wenn man wenig Kontextwechsel hat. Und also was ihr hier seht, ist natürlich die Hardware und die grünen Kästchen sind Ausführungsmodi. Also normalerweise hat man zwei Stück, das ist einmal der Kernel-Modus und der User-Modus. Der Kernel-Modus darf, naja, quasi alles, der kann direkt näher ran. Achso. Wo legen wir das denn hin? So. Ja. Besser? Nee, immer noch nicht, oder?
Will ich einfach ausschalten.
Ist er aus, oder? Steht auf off. Keine Ahnung. Naja. Ansonsten lege ich das noch weiter weg. Ja, also diese grünen Kästchen halt sind halt diese Ausführungsmodi. Der Kernel-Modus, wie gesagt, der darf alles oder, naja doch, er darf alles. Er kann also direkt mit der Hardware sprechen und das möchte man natürlich nicht, dass einfach so jede User-Space-Applikation das kann, weil man könnte ja dann halt irgendwie so einen hübschen Virus oder so schreiben, der halt, naja, meine Hardware auch beschädigen könnte. Und das wäre doof. Und deswegen gibt es halt diese Abstraktionsebenen. Der User-Mode muss halt immer, wenn er irgendwas will mit der Hardware oder irgendeinen Dienst, den der Kernel bereitstellt, nutzen möchte, den Kernel danach fragen. Das wird in dem Fall hier jetzt mit Syscalls gemacht, so nennt man die. Da gibt es verschiedene Arten, diese Syscalls auszuführen. Was genau das ist, werde ich dann auch nachher noch weiter erklären. Und der Kernel stellt halt hier verschiedene Dienste zur Verfügung. Das sind also irgendwie so Sachen wie Dateisysteme, das Scheduling, was halt zwischen den Prozessen wechselt, das Speichermanagement, Interprozesskommunikation, damit einzelne User-Space-Applikationen miteinander reden können über eine definierte Schnittstelle oder halt zum Beispiel irgendwie ein Netzwerk-Stack, TCP, IP oder UDP, was auch immer. Und im User-Space hat man dann halt, wie gesagt, unsere Applikationen und halt diese Libraries, die es einem einfacher machen, irgendwie mit dem Kernel zu reden oder halt auch Sachen bereitstellen, damit man nicht jedes Mal sich irgendwie eine Funktion neu schreiben muss bei jedem Programm, die halt irgendwie die Länge eines Strings irgendwie ausspuckt oder sowas. Und die Libraries, jedes User-Space-Programm bekommt halt einen eigenen sogenannten virtuellen Adressraum und diese Libraries werden dann da eingeblendet sozusagen. Das heißt, die erscheinen da auf magische Art und Weise, wie werden wir gleich auch noch erfahren. Dann kann man sie anschließend benutzen. Dann gibt es den Mikrokernel, der sieht schon ein bisschen komplizierter und größer aus. Und der ist auch komplizierter und schwerer zu schreiben auch. Und der Kernel stellt also wirklich nur das Nötigste bereit hier. Also wirklich nur es läuft sehr, sehr wenig Code im Kernel-Modus. Das heißt, wenn da also Fehler drin passieren, dann schmiert einem der Kernel nicht ab. Weil, also wenn Fehler im Kernel passieren, natürlich, dann schmiert der Kernel ab. Aber wenn der User-Space-Code, der diese ganzen Dienste bereitstellt, wie zum Beispiel auch irgendwie das Netzwerk oder ein Dateisystem oder sowas, das kann man einfach neu starten. Das Dateisystem vielleicht nicht unbedingt, aber das Netzwerk zum Beispiel, da gibt es auch der Herr Tannenbaum, das ist der Professor, ein holländischer Professor, der hat dieses Minix-System geschrieben. Der hatte auch irgendwann mal auf der Frostcon eine Demo, wo er dann halt mehrere Male pro Sekunde den Netzwerkstack zum Abstürzen gebracht hat. Und man hat es zwar gemerkt in der Datenrate, aber es ist kaum ein Paket verloren gegangen und das ging wirklich relativ gut. Und diese einzelnen Sachen, diese einzelnen Dienste, also das Hellblaue in dem Fall wären jetzt diese User-Space-Dienste, die halt im Hintergrund laufen. Die müssen nicht laufen. Man kann zum Beispiel, wenn man keine Festplatte hat und alles aus dem RAM läuft, einfach den ATA-Treiber nicht starten. Dann läuft der auch nicht und dann hat man halt keinen Festplattentreiber. Und die User-Space-Programme bekommen halt hier genauso wieder die Libraries eingeblendet in ihren Adressraum. Und diese ganze Kommunikation zwischen den einzelnen Diensten und den Programmen findet halt auch hier wieder über Interprozesskommunikation statt. Und genau das ist das, was so ein Mikrokernel relativ langsam machen kann. Weil ich muss, der Kernel übernimmt nämlich die Interprozesskommunikation, wenn er scheduled, das heißt, wenn er von einem Prozess zum nächsten springt. Und man muss jedes Mal vom User Space, wenn man eine Nachricht verschickt oder empfängt, vom User Space in den Kernel-Modus wechseln, dann muss man dann das IPC handeln, dann muss man anschließend darauf warten, dass die Applikation oder der Prozess, der diese Nachricht empfangen soll, anschließend vom Scheduler auch wirklich ausgewählt wird. Und dann muss man wieder in den User Space wechseln und die Nachricht dann halt dann da wirklich dann abliefern. Und diese Kontextwechsel sind sehr, sehr teuer, was die Geschwindigkeit angeht. Und man kriegt das schnell hin, ist aber relativ schwer. Und dann gibt es halt noch den Hybrid-Kernel, das ist eigentlich ganz einfach, das ist eine Mischung aus den beiden. Es laufen halt so mehrere Dienste, entweder im Kernel oder man lagert sie halt aus in den User Space teilweise. Und zum Beispiel so ein Hybrid-Kernel Windows ist zum Beispiel auch so ein Hybrid, hat auch einen Hybrid-Kern. Es gibt mittlerweile sogar Treiber unter Windows 7, unter Vista weiß ich gar nicht, die im User Space laufen können. Das heißt, wenn die abschmieren, kriegt man auch keinen Bluescreen mehr. Und auch die grafische Oberfläche zum Beispiel läuft zum Teil wirklich im Kernel und zum Teil auch im User Space. Wobei Windows dann noch krasser abstrahiert ist. Da hat man dann noch mehrere Ebenen von User Space Libraries, durch die dann so ein Call durchgeht, bis er dann endlich mal beim Kernel ist. Und da wird halt schon sehr viel vorher abgefackelt. Na? Ja. Da wir ja jetzt wissen, was es für verschiedene Betriebssysteme gibt, kommen wir dann zum Kern des Talks. Das sind also dann wirklich das Prozess und das Speichermanagement. Und so ein Prozess ist halt irgendwie so eine Ansammlung von Code und Daten. Das sind halt so Daten, die sind zur Compile-Zeit, also wenn der Code übersetzt wird, schon bekannte Daten, zum Beispiel irgendwelche Variablen oder sowas, die man, globale Variablen, die da irgendwie gesetzt werden können. Und auch Daten, die zur Laufzeit generiert werden, über irgendwie so ein Memory Allocate oder solche Sachen, die liegen dann auf dem Heap. Oder der Stack zum Beispiel, sind auch Daten, wird auch zur Laufzeit generiert, sonst bräuchte man keinen Stack. Und naja, so ein Betriebssystem sollte halt genau diese Prozesse halt auch verwalten können, weil sonst habe ich da nicht viel von diesem Betriebssystem. Und aus Sicherheitsgründen, wie gesagt, sollten halt sich die Prozesse A selber nicht beeinflussen können und halt auch immer schön über diese Kernel-Schnittstelle auch mit der Hardware reden. Und genau damit sie sich nicht gegenseitig beeinflussen können, hat man das Konzept des virtuellen Speichers sich erdacht. Und das ist halt, wie gesagt, einer der Grundpfeiler, damit man halt das irgendwie abschotten kann. Also man kann halt damit verhindern, dass sich die Prozesse gegenseitig in den Speicher pinseln. Das kann man zwar machen, da muss man aber wieder vorher dann den Kernel fragen, ob man das denn darf. Und das ist alles schön kontrollierbar. Und jeder Prozess erhält also seinen eigenen Adressraum. Und dieser Adressraum ist dann bei 32 Bit dann auch 4 GB groß, weil ich habe 32 Adressleitungen, die ich da habe, und damit kann ich 4 GB RAM ansprechen. Da müssen aber dann keine physikalischen 4 GB RAM wirklich ansprechbar sein. Und dieses ganze dieses ganze Mapping zwischen virtuellem Speicher und physikalischem Speicher findet dann über das sogenannte Paging statt. Und da kann man dann noch ein paar Kontrollbits setzen, dass halt irgendwie, ob das im User-Modus oder im Kernel-Modus, ob der User-Modus diese Daten lesen kann oder man die nur im Kernel-Modus lesen oder schreiben kann, ob man überhaupt schreiben kann, ob man diesen Code, der da drin ist, oder diese Daten, die da drin sind, ausführen darf oder nicht. Das heißt, man kann zum Beispiel irgendwie den Heap oder den Stack dann so konfigurieren im Speicher, dass dann der Code, der da drin ist, nicht ausgeführt werden kann. Das heißt, wenn dann irgendjemand kommt und einen Buffer-Overflow zum Beispiel findet und den exploiten will, dann lädt er hübsch seinen Shellcode in den Arbeitsspeicher, will da hinspringen und das Programm wird abgeknallt vom Kernel, weil da irgendeine Exception aufgetreten ist, weil man diesen Code, der da jetzt liegt, gar nicht ausführen darf. Und bei Missachtung, wie gesagt, fliegt halt eine Exception, das ist ein Interrupt. Was das ist, komme ich auch gleich noch zu. Den kann man dann abfangen und dann kann man dann entsprechend handeln. Wenn halt wenn der Prozess irgendwas Böses macht, dann kann man den dann anschließend abknallen und killen. Oder man kann Daten zum Beispiel von der Festplatte wieder laden, die man halt irgendwie, wenn man nicht genug Speicher hat, kann man die dann aus dem Swap-File oder aus der Swap-Partition dann wieder in den Speicher laden. Und dann kann man diese Instruktion, die da gefaultet ist, genau an derselben Stelle wieder fortsetzen und die dann halt nochmal ausführen lassen vom Prozessor zum Beispiel. Oder man kann auch Dateien aus dem Dateisystem da direkt reinmappen. Das werde ich dann gleich live auch noch zeigen, wie das geht und wie man sich angucken kann, welche Dateien denn gerade in so einem Prozess hängen. Das ist recht komfortabel, dann braucht man die Datei nicht öffnen und da muss man dann wieder so einen Buffer haben, wo man dann irgendwie nur so ein paar Byte auslesen kann, weil der Buffer ist zu klein. So, man sagt einfach, ja, hier ist ein File, map das mal da rein und dann kann man da drin rumwuseln. Und zusätzlich kann man den Speicherverbrauch auch noch optimieren. Das heißt also, nicht jeder Prozess braucht dieselben Daten. Quatsch. Es gibt Prozesse, die auch dieselben Daten brauchen. Wenn ich zum Beispiel zweimal in Firefox starte, dann ändert sich ja nicht plötzlich die Executable. Das heißt, genau diese Daten, die halt irgendwie in den Arbeitsspeicher geladen werden, können halt dann in diesen mehreren Adressräumen gleichzeitig eingeblendet werden. Das heißt, ich brauche nicht irgendwie doppelt so viel Speicher, wenn ich zweimal den Firefox starte, sondern halt nur irgendwie anderthalbfach so viel für alle Daten, die sich halt dynamisch irgendwie ändern. Und sobald man dann anfängt, darin rumzuschreiben, wird genau dieser Speicherbereich einmal kopiert und dann ist dann nur noch in einem oder wird dann halt in genau diesem virtuellen Speicherbereich, den ich da modifiziert habe, nur noch da eingeblendet, weil dann wäre das Ganze halt nicht mehr konsistent. Das nennt sich dann Copy und Write. Naja, und wir haben halt das Swapping. Wie gesagt, wenn ich nicht genug Speicher habe, dann kann ich halt einen Prozess, wenn halt gerade was nicht benötigt wird an Speicher, am Arbeitsspeicher, das einfach nehmen und kann das auf die Festplatte schaufeln und dann diesen Speicher dann halt irgendwelchen anderen Prozessen zur Verfügung stellen. Das merkt man dann auch sehr, wenn der anfängt zu swappen. Naja, und das Paging ist halt der Kern dieses virtuellen Speichers. Wir unterteilen also den physikalischen und virtuellen Speicher jeweils in gleich große Teile. Das können irgendwie 4 Kilobyte sein, das können 4 MB sein, 2 MB. Die physikalischen Teile nennen wir dann Frames und die virtuellen Teile sind die Pages. Und man kann dann die Pages in die Frames setzen. Und bei 4 Kilobyte großen Frames, man möchte nicht wirklich 4 MB große Frames haben, weil das wäre eine ziemliche Speicherverschwendung. Weil jedes noch so kleine Programm wirklich direkt 4 MB bräuchte und es die unter Umständen gar nicht nutzen kann. Dieser Speicher wäre dann, der läge dann brach und könnte gar nicht mehr von anderen Programmen genutzt werden. Also die meisten Betriebssysteme benutzen wirklich irgendwie 4 Kilobyte oder auch 2 MB, wenn man eine 64-Bit-Maschine hat, so eine Intel 64-Bit-Maschine. Wenn wir halt so diese 4 Gigabyte großen Adressenräume durch 4 Kilobyte teilen, haben wir irgendwie so 1 Milliarde Pages. Und Frames. Vorausgesetzt, wir haben wirklich 4 GB Speicher bestückt. Und so ein Page Directory, das ist die Zuordnung zwischen, also es ist einfach nur eine Tabelle, da steht halt drin, ja, der und der Frame wird in diese Page gemappt. Und jeder Prozess braucht ein eigenes Page Directory, weil jedes Mapping kann natürlich anders aussehen. Und wenn ich dann also einen 4 Byte langen Pointer habe, der halt auf irgendeinen Speicherbereich zeigt und das 1 Milliarde Mal, dann hätte ich halt ein 4 MB große Tabelle und das für jeden Prozess. Das heißt, wenn ich da irgendwie 10 Prozesse laufen habe, sind alleine schon nur für irgendwelchen Management-Kram 40 MB meines Speichers belegt. Und es ist noch nicht lange her, da hatte so ein Computer halt nur 128 MB oder noch weniger Speicher, noch viel weniger Speicher. Und das wäre dann einfach nicht machbar gewesen damals. Ja, diese Zuordnung sieht dann halt so aus. Ich habe dann halt so diese zwei Prozesse mal gemalt hier mit den entsprechenden Unterteilungen. Und jeder dieser Balken ist dann halt ein Frame und ein Page jeweils. Und die Pfeile sollen halt die Zuordnung darstellen, welcher Frame. Eigentlich sind die Pfeile falsch rum, stelle ich gerade fest. Die Frames werden ja in die Pages gemappt. Und diese Zuordnung sieht man hier auch, dass man zum Beispiel die oberen beiden, also die unteren beiden physikalischen Frames dann zum Beispiel auch in die oberen beiden Pages mappen kann. Das kann auch kreuz und quer gehen, das muss nicht in derselben Reihenfolge sein. Und die Lösung für unser Größenproblem, dass unser Page-Tabelle, die einfach zu groß wird, ist, dass wir das in zwei Stufen machen. Das heißt, wir führen noch eine Tabelle ein. Also eine Tabelle, die erste Tabelle zeigt dann wieder auf eine zweite Tabelle. Und da wir eine 32-Bit-Adresse haben, dann nehmen wir halt diese 32-Bit auseinander. Und die oberen 10-Bit, also die höchstwertigsten 10-Bit in dieser Adresse, geben halt einen Index in der ersten Tabelle, den Page Directory. Und die folgenden 10-Bit, also Bit 12 bis, egal, also die folgenden 10-Bit, zeigen dann anschließend auf den Index in dieser zweiten Tabelle, auf den der Index in der ersten Tabelle auch zeigt. Und dann kann ich diese Tabellen dann so ineinander verschachteln. Und die letzten 12-Bit in dieser Adresse sind dann der Offset, also die Position in dem Frame oder in der Page selber. Das Ganze sieht dann so aus. Es schlägt am Anfang so ein bisschen. Da sieht man halt oben links die virtuelle Adresse und wie sie unterteilt wird. Also Bit 31 bis 22 ist dann halt der Directory-Index. Bit 21 bis 12 sind dann auch wieder 10 Bit, das ist dann halt der Page-Index. Und danach hat man den Offset. Und rechts kommt dann plötzlich auf magische Art und Weise diese physikalische Adresse raus, wo dann wirklich hoffentlich dann auch Speicher hinterliegt. Und man sieht also, dass halt einfach nur dieser Directory-Index einfach nur eine auf irgendeinen Pointer zeigt in dieser Tabelle, der halt wieder auf diese zweite Tabelle zeigt. Und in dieser zweiten Tabelle sucht man sich dann anschließend die physikalische Adresse raus mittels den nächsten 10 Bit. Und der Offset wird am Ende einfach nur aufaddiert. Das ist eigentlich schon alles. Und pro Tabelle haben wir halt irgendwie 1024 Einträge bei so einem 32-Bit-System. Also Intel 32-Bit, x86. Pro Tabelle haben wir 1024 Einträge. Ein Eintrag ist 32-Bit, weil wir haben einen 32-Bit großen Adressraum und möchten den auch gerne komplett nutzen. Das heißt, wir brauchen zum Adressieren diese 32-Bit. Und somit kommen wir also auf eine Größe von einer dieser Tabellen auf 4 Kilobyte. Das heißt, das Schöne an dieser Lösung ist, ich muss nicht direkt diesen kompletten Adressraum beschreiben, sondern ich kann ihn in Teilen beschreiben. Und zwar nur in den Teilen, in denen ich wirklich Speicher mappen will. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall ein Page Directory, aber dann nur stellenweise anschließend eine Page Table. Und das heißt also, wenn ich nur einen Frame in einer Page mappen würde, dann bräuchte ich nur 8 Kilobyte gegenüber 4 MB bei einem riesengroßen einstufigen Paging. Jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher. Das Scheduling. Also wer da Fragen zu hat, ganz am Ende müsste noch relativ viel Zeit für Fragen übrig sein, hoffe ich. Das Scheduling selber ist halt dafür da, dass man einzelne Prozesse, dass man mehrere Prozesse gleichzeitig ausführen kann. Die werden nicht wirklich gleichzeitig ausgeführt, aber wir Menschen, da wir so ein bisschen langsamer denken manchmal, merken wir das nicht wirklich. Also für uns kommt das halt so vor, als ob diese Prozesse wirklich alle gleichzeitig ablaufen. Und das wird so gemacht, dass man halt wirklich die Zeit selbst in einzelne Schlitze einteilt. Und jeder Zuweisung einzelner Schlitze an einen Prozess ist dann halt die CPU-Zeit. Also die Zeit, die ein Prozess wirklich nutzen kann, um Berechnungen auszuführen. Und irgendwann wird dieser Zeitschlitz, also diese Ausführung des Prozesses unterbrochen durch einen Interrupt, der halt irgendwie alle 50 Millisekunden oder alle 10 Millisekunden sogar feuert und dann wird der Scheduler ausgeführt. Und der Scheduler speichert dann den aktuellen Status des momentan ausgeführten Prozesses ab und lädt einfach einen neuen und macht dann da weiter, wo er vorher aufgehört hat, indem er halt den Status des alten Prozesses wieder lädt. Da habe ich sogar Demo-Code für geschrieben. Das gibt es dann morgen alles in einem Workshop, wer da noch Lust drauf hat. Da kann man dann auch mal im Code sehen, wie sowas gemacht wird. Ist auch gar nicht so kompliziert, wenn man ein bisschen C kann. Die Auswahl des nächsten Prozesses, da kann man, das geht beliebig komplex. Man kann halt irgendwie Prioritäten einführen. Man kann einfach den nächsten nehmen und einfach immer Prozess 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Man kann Status-Codes beachten in irgendwelchen Prozessen, ob er jetzt gerade irgendwie bei einem Microkernel auf eine Nachricht wartet, weil wenn er auf eine Nachricht wartet, dann wartet er. Das heißt, er würde einfach die CPU-Zeit mit Warten verbringen. Das wäre verschenkte Zeit, verschenkte Leistung. Das heißt, der Scheduler bräuchte da gar nicht erst hinspringen. Und der Scheduler übernimmt halt auch dieses IPC, das heißt, er weiß also, ob ein Prozess zum Beispiel auf eine Nachricht wartet oder nicht. Ja, und das geht dann halt immer so reihum. Und hört hoffentlich nicht auf, weil dann würde nämlich der Rechner einfach stehen. Und dann gibt es halt, wie gesagt, noch diesen User-Mode und Kernel-Mode, was ich da immer gesagt habe. Auf also so einer IA32-Maschine von Intel gibt es mehrere von diesen, naja, Privilege-Levels, also diese Level, was ein Prozess oder was Code, der in dem entsprechenden Ring oder in dem Level ausgeführt wird, denn jetzt darf oder nicht. Das Ganze wird in Hardware ausgeführt. Das heißt, man kann da mit Software nicht wirklich dran vorbeiarbeiten und es gab, soweit ich das weiß, auch noch keinen Hardware-Bug, in dem das möglich war. Man konnte halt teilweise mit CPU-Bugs die CPU anhalten. Aber nicht wegen den Ringen, sondern weil das war einfach eine kaputte CPU, die halt irgendwo einen Bug hatte bei der Abarbeitung einer Instruktion. Und das ist halt äußerst blöd, vor allem wenn diese Instruktion im Ring 3 ausgeführt werden kann. Das heißt, das darf quasi jeder. Und wenn man das dann tut, dann bleibt dieser Rechner unter Umständen nochmal stehen. Und das will man halt eben, genau das möchte man eigentlich damit vermeiden, dass einfach jeder Prozess einfach plötzlich die Interrupts ausmachen kann. Das heißt, es würde zum Beispiel kein Timer-Interrupt mehr auftreten und der Scheduler würde einfach nie wieder zum Zuge kommen und den nächsten Prozess auswählen. Das heißt, ein Prozess läuft dann weiter, aber der komplette Rest dieses Systems bleibt schlagartig stehen, weil er einfach keine CPU-Zeit mehr bekommt. Der Ring, der am meisten darf, das ist halt der Ring 0 und der Ring, der am wenigsten darf, ist der Ring 3. Meistens benutzt man nur Ring 0 und Ring 3, weil nicht jede CPU-Architektur wirklich 4 Ringe hat, meistens gibt es nur 2. Und damit man sein Betriebssystem relativ einfach portieren kann, hat man halt gesagt, ja gut, dann benutzen wir halt nur Ring 0 und Ring 3. Und Ring 1 und 2 sind halt irgendwie so für Treiber oder sowas gedacht, die halt zum Beispiel kann man auf Ring 0 die Interrupts deaktivieren und aktivieren, das darf man dann auf Ring 1 zum Beispiel nicht mehr. Da würde dann ein General Protection Fault würde da fliegen. Genau, das ist halt wieder so eine Exception, also auch ein Interrupt. Und wenn man da was Böses tut, dann kann man dem Kernel dann auch sagen, dann kann man dann im Kernel-Code anschließend das Ganze handeln und kann dann auch diesen bösen Prozess anschließend abknallen, damit er keinen Mist mehr machen kann. Ja, und durch diese Ringe kann man dann halt den Hardware-Zugriff verhindern, den direkten Hardware-Zugriff, dass man immer schön mit dem Kernel sprechen muss. Naja, und diese Interrupts sind halt irgendwie so asynchrone Events, die halt irgendwann auftreten. Das Schöne an diesen Interrupts ist, man weiß nicht, wann sie auftreten. Das ist auch schön zu debuggen. Vor allem bei so Hardware. Mal braucht das Floppy-Laufwerk irgendwie 3 Sekunden, um ein paar Bytes zu lesen. Mal braucht es nur eine Sekunde oder ein paar Millisekunden weniger. Und man weiß wirklich nicht, wann sie auftreten. Wenn man da irgendwo einen Fehler im Code hat, dann ist das ein Riesenspaß, das zu debuggen. Und damit kann man unter anderem auch diesen Privilege-Level ändern. Ändern kann man ihn als ohne größere Probleme so, dass man halt Rechte abgeben kann. Das heißt, ein Prozess kann ohne weiteres sagen, ja gut, ich bin jetzt Ring 0, dann gehe ich mal auf Ring 3. Dann darf ich halt weniger. Ja, ist schön. Aber man darf nicht ohne weiteres wieder hoch. Weil man kann sich nicht einfach diese Rechte wieder nehmen. Das würde dieses ganze Konzept ad absurdum führen. Und über diese Interrupts, sobald halt ein Interrupt auftritt, ist man automatisch wieder im Ring 0. Das heißt, der Interrupt tritt auf und man ist direkt wieder im Kernel-Modus und der Kernel wird dann anschließend diesen Interrupt handeln. Und da kann man dann auch verschiedene Sachen checken, ob das jetzt was Böses war oder ob das was Gutes war und dann dementsprechend einfach handeln. Und auch diese Exceptions sind halt auch Interrupts. So ein x86-Prozessor hat irgendwie 256 verschiedene Interrupts, die ausgeführt werden können. Und die untersten 32 sind Exceptions, wobei nicht alle dafür genutzt werden. Da gibt es dann halt irgendwie, wenn ich durch 0 teilen will, fliegt auch eine Exception und solche Sachen. Alles, was man nicht darf und was irgendwie der Maschine schaden könnte. Und ja, wie schon gesagt, alle paar Millisekunden wird halt so ein Timer-Interrupt, tritt halt so ein Timer-Interrupt auf, den muss man auch vorher konfigurieren. Und von dem aus wird dann der Scheduler aufgerufen. Ja, ach, da steht ja sogar, General Protection Fault. Ja. Gut, wenn man seine Slides kennt. Ja, die Syscalls, das sind halt genau solche Möglichkeiten, die diesen Privilege-Level wieder hochzusetzen oder eigentlich runter, also mehr Rechte zu erlangen. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, vom User-Modus wieder in den Kernel-Modus zu kommen und halt an diese Kernel-Schnittstelle zu gehen. Und man kann halt, wie gesagt, ohne weiteres direkt runterwechseln vom Kernel-Modus in den User-Mode. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, auszuführen. Die meisten davon laufen wirklich darauf hinaus, dass irgendwie ein Interrupt ausgeführt wird. Also zum Beispiel der Trap, da würde man dann zum Beispiel irgendwie was machen, was eine Exception auslöst. Man würde vorher alle Register, die man so in so einem Prozessor hat, vorher mit seinen Werten beladen, die man da irgendwie an den Kernel übergeben möchte. Und dann teilt man plötzlich durch 0, zum Beispiel. Das ist ein blödes Beispiel, weil das kann auch so einfach durch einen Fehler im Programmcode passieren. Und dann wird halt dieser Interrupt ausgeführt und dann kann man dann halt checken, was für eine Nummer habe ich denn irgendwie in ein Register geladen, und dann kann man halt den entsprechenden, der da angefragt wird, ausführen und anschließend das Ergebnis auch über diese Register wieder zurückliefern. Oder es gibt da entsprechende Assembler-Instruktionen, sysenter, sysexit, die auch extra dafür gedacht sind. Gibt man dann halt irgendwo im Prozessor in so einem Konfigurationsregister einen Sprungpunkt an, eine Adresse, und sobald man dann sysenter aufruft, springt der Prozessor dahin und dann kann man da seinen Code hinlegen, der halt diesen Interrupt entsprechend behandelt, diesen syscall entsprechend behandelt. So. Und das sind halt alle typischen Sachen, die man auf so einem Unix-System findet, wie zum Beispiel irgendwie open, um eine Datei zu öffnen, mmap, um halt irgendwie Speicher in einen Adressraum zu mappen oder eine Datei auch. Forken, also irgendwie einen neuen Prozess erstellen, also den aktuellen Prozess klonen und beide anschließend laufen lassen, oder halt Berkeley-Sockets, um halt irgendwie Netzwerk-Foo zu machen. Und diese Rootkits, also irgendwelcher böser Code, der da ausgeführt wird, um ein System zu kompromittieren, um irgendeine Backdoor aufzumachen, nachdem ich dann da die Kiste aufgemacht habe, die können sich zum Beispiel auch an diese Syscalls klemmen und das Ganze so hooken. Und dann kann man diese Ergebnisse dann wunderbar modifizieren, dass zum Beispiel der Virus oder das Rootkit, was da als Executable auf der Festplatte rumliegt, gar nicht erst angezeigt wird. Also nirgendwo. Weil jede Applikation, die halt irgendwie ein Directory-Listing machen will, muss halt über diese Syscalls gehen. Und wenn ich da diese Ergebnisse direkt modifizieren kann, dann erscheint das halt einfach nirgendwo. Wenn man die Platte natürlich dann ein anderes System anklemmt und dann da drauf guckt, dann ist die natürlich da, weil dann läuft ein anderes Betriebssystem und diese Hooks sind nicht aktiv und dann sieht man die Datei natürlich wieder. Aber im laufenden System kann man wunderschön Sachen mit verstecken. Das ist unter Windows auch sehr einfach, das Ganze zu hooken, ehrlich gesagt. Ja, soweit vorbei mit der trockenen Theorie. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen so ein Real-World-Beispiel machen. Ich habe geschrieben in dem Abstract, dass ich LS benutzen werde. Da bin ich aber dann irgendwann wieder von weggegangen, weil LS macht doch relativ viel. Und ich habe dann einfach ein eigenes kleines Programm geschrieben. Das gibt halt einfach nur einen String aus und anschließend die PID, also die ID des Prozesses, damit ich dann anschließend auch weiß, wie ich mit diesem Prozess reden kann und wo ich mir dann ein paar Infos da irgendwie dumpen kann. Und das Programm sieht halt so aus, ich hoffe, man kann das lesen, das ist ein bisschen kleiner. Also es gibt halt einfach nur zwei Sachen aus und läuft dann anschließend in einer Endlosschleife, damit ich dann halt Zeit habe, irgendwie was zu zeigen und ein bisschen Debug-Informationen auszulesen. Und das wird halt das auf zwei Arten mit dem GCC kompiliert, einmal statisch gelinkt und einmal dynamisch gelinkt. Und da fällt halt so ein Executable anschließend raus, das man dann ausführen kann. Und was der Unterschied zwischen dynamisch und statisch ist, ja, erstmal was das Linken ist. Der Compiler liest also irgendwann diesen Code, der da steht, und da muss dann Maschinencode draus gemacht werden. Und ich kann auch mehrere C-Dateien kompilieren und dann kann ich die irgendwie zusammenwursten. Und genau dieses Zusammenbasteln ist halt das Linken. Und der Linker durchsucht dann, also diese Objekte, die da rausfallen, ich kann zum Beispiel irgendeine Funktion aufrufen. Ich habe irgendwie eine C-Datei, da ist diese Funktion drin definiert, und in einer anderen C-Datei rufe ich diese Funktion auf. Und der Compiler wird halt für jede dieser C-Dateien aufgerufen. Das heißt, er weiß erstmal nur, dass es diese Funktion irgendwo gibt, aber nicht, wo es sie gibt. Das heißt also, der Compiler merkt das und legt eine Liste an mit allen sogenannten Symbolen, also Namen von Funktionen oder Variablen, die halt irgendwie genutzt werden oder bereitgestellt werden, also importiert oder exportiert werden. Und nachdem man dann alle C-Dateien zu Object-Files, so nennt man diese Dateien, die da rausfallen, dann kompiliert hat, kann man anschließend den Linker aufrufen. Der Linker durchsucht dann diese Listen und puzzelt das dann entsprechend zusammen, damit die einzelnen Adressen im Code dann auch stimmen und man das dann anschließend ausführen kann. Und genau, dann gibt es halt noch das Linker-Skript, das beschreibt halt, an welche Adressen denn nachher diese ganzen Daten und der Code dann auch geladen werden. Das Betriebssystem erwartet das natürlich, dass das an eine bestimmte Stelle in den virtuellen Speicher geladen wird, weil irgendwo muss es dann hinspringen, nachdem das Ganze geladen und initialisiert wurde, damit das Programm dann ausgeführt wird. Und da werden dann auch im Zuge dieses Initialisierens dann auch die entsprechenden Status-Bits gesetzt im Paging, dass dann halt zum Beispiel irgendwie der Code nicht ausführbar ist oder dass er nur lesbar ist oder das Copy-on-Write wird da gehandelt und solche Sachen. Und naja, damit das halt Betriebssystem halt weiß, was da passiert, wird halt diese Datei, die aus dem Linker fällt, halt mit entsprechenden Meta-Informationen gespickt, wo dann halt irgendwo drin steht, was wohin geladen wird und welche Flags da gesetzt sind und solche Sachen. Und es wäre halt auch blöd, wenn man halt irgendwie so einen 4 GB großen Address-Space hat und jede Applikation plötzlich irgendwie 4 GB groß wäre. Und deswegen wird das Ganze halt ein bisschen komprimiert. Wie genau, sehen wir gleich auch noch. Und wenn man halt nirgendwo Zeug importiert, also wenn man Zeug importiert, das nirgendwo anders exportiert wird, dann gibt es halt einen Linkerfehler, weil es gibt dann halt eine Adresse, die gibt es nicht, und dann sagt der Linker so, nö, ich weiß nicht, was ich da tun soll. Ja, unauflösbare Symbole sind halt blöd. Genau, das ist genau das. Also wenn ich das halt, Funktion XYZ wird halt importiert und will halt genutzt werden, aber kein anderes Object-File exportiert das Symbol, dann gibt es halt so ein undefined reference to XYZ, weil der Linker das nicht auflösen kann. Und externe Libraries, die man halt irgendwie dazu linken will, zum Beispiel irgendwie pthreads, um halt irgendwie Threads zu machen, oder was gibt es denn noch so, libxml, um XML zu parsen, die muss man halt tatsächlich mit auf der Kommandozeile vom GCC angeben, damit er die dann laden kann und dann halt die Symboldateien, die Symboltabellen entsprechend parsen kann und die Referenzen auflösen kann. Vergisst man gerne mal. Aber das merkt man ja dann. Ja, und teilweise können die Symbole auch unaufgelöst bleiben, unter bestimmten Voraussetzungen. Nämlich genau dann, wenn man dynamisch linkt. Das passiert sehr oft. Und bestimmte Funktionen, die halt irgendwie in externen Libraries sind und im Ziel-Binary nicht vorkommen sollen, also die sollen halt nur einmal auf dem System vorhanden sein. Das sind halt diese Funktionen stehen dann in diesen User-Space-Libraries, die dann anschließend eingeblendet werden können in den Adressraum. Und die haben halt auch wieder diese Tabellen und dieses Einblenden und anschließende Zusammenheften dieser Libraries ist dann das dynamische Linken. Das macht dann auch wieder das Betriebssystem. Unter Windows sind das diese DLL-Dateien, die da rumfliegen. Die werden halt beim Start geladen und dann wird dann halt das an die entsprechende Stelle gemappt im Adressraum und dann anschließend rennt Windows dann nochmal drüber und löst alle Referenzen auf. Und dann kann das anschließend, nee, tut es nicht. Es tut es erst dann, sobald die erste Funktion aufgerufen wird. Und dann fängt er halt an, diese ganzen Referenzen aufzulösen und die DLL zu laden und so weiter. Linux macht das direkt. Da gibt es dann diese libldlinux.so-Datei und die wird halt ausgeführt vom Kernel und die kümmert sich dann anschließend darum, die entsprechenden Libraries zu laden und das Ganze zusammenzuflicken. Und der Kernel macht das genauso, der Linux-Kernel. Das sind dann nämlich dann die Module. Die Module importieren und exportieren auch Funktionen. Und der Kernel kann dann an sie importieren, nur exportieren tun sie nicht. Oder nur begrenzt. Das macht der Kernel, sobald ich dann halt ein Modul lade, muss er dann halt auch diese ganzen Referenzen dann wieder fixen und überhaupt erstmal erstellen. Ja, und dieses ganze File, was da rauskommt, nennt sich ELF. Und was halt Matroska für euren oder unseren Porn ist, das ist halt irgendwie, ELF ist dann halt irgendwie ein Containerformat für Programm, Code und Daten. Und ja, ich habe das Wort Porn untergebracht, juhu. Und es hat halt irgendwie mehrere Header, einen globalen Header, wo halt irgendwie drin steht, welche Subheader es gibt und einzelne Sektionen für einzelne Code- und Datenabschnitte. Und die unter Linux definitiv benötigten Daten sind halt irgendwie .text, .bss und halt Data und Rohdata. Rohdata glaube ich nur unter Windows, unter, wenn man mit dem GCC was compiled. Und diese ganzen Sektionen haben auch wieder einen Header und da steht halt drin, wo die gerne hingeladen werden möchten, welche Flags da gesetzt werden sollen und so weiter. Und da habe ich auch irgendwo Live-Zeug. Wo ist denn jetzt die VM? Ah, da. Na, komm her. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch alles. Na? Bitte, bitte. Ah, tut er. So. Genau. Ich kann mir also auch dieses ELF anzeigen lassen. Ich kann mir die Metadaten anzeigen lassen. Na, wo ist es denn? Windows A zum Beispiel. Das gibt mir dann alles auf. Und dann habe ich dann halt hier schon mal den Kram kompiliert. Nehmen wir da zum Beispiel mal ein Dünnhello. Und da sieht man halt ziemlich viel Zeug. Kann man das lesen oder soll ich das ein bisschen größer machen? So besser. Da sieht man halt ziemlich viel Zeug. Hier sieht man so eine Symboltabelle. Moment, wo fängt es denn an? Ziemlich viele Zahlen. Genau, das ist halt, das ist dieser ELF-Header hier oben. Da steht halt dann drin, dass es halt irgendwie ein ELF64 ist. Das ist also eine 64-Bit-Maschine, auf der das ausgeführt werden soll. Das steht da auch nochmal. Dass das irgendwie ein Unix ist, ein System 5-kompatibles Unix. Dass man halt irgendwie so ein AMD x86-64-Prozessor gerne hätte. Das heißt also, wenn ich da jetzt ein ARM-Binary drauf kopiere, würde da halt jetzt drinstehen, dass das irgendwie für ARM ist. Und wenn ich das versuche auszuführen, dann merkt der Kernel halt direkt, ups, das ist die falsche Architektur, nö, will ich nicht starten. Weil würde eh nur Quatsch rauskommen. Ja, da steht auch die Entry-Point-Adresse, also genau da, wo das Betriebssystem halt dann hinspringt. Das ist diese hier. Das Betriebssystem lädt das dann alles fröhlich und springt dann anschließend genau dahin. Und das kann halt liegen, wo es will. Mehr oder minder. Genau, das sind halt diese einzelnen Section-Headers. Da sieht man halt hier zum Beispiel auch Text. Rohdata. Da sieht man, was sind das alles? Warte mal. Genau, der Name, die Größe, also wie viele Bytes das sind, den Typen, wo sind denn hier die Flags? Genau, hier sind die Flags. AX ist zum Beispiel irgendwie, glaube ich, accessible und X steht für executable. Das heißt, das möchte gerne in den Speicher geladen werden vom Betriebssystem und als ausführbar markiert werden. Da gibt es auch noch write und accessible, das heißt, das sind dann zum Beispiel irgendwie Daten, die halt beschreibbar sein sollen. Kommentare vom Compiler, hier steht einfach nur drin, mit welchem Compiler das erstellt wurde. Hier ist nochmal eine Symboltabelle und bei den Flags steht hier einfach mal nichts. Das heißt also, das wird anschließend nicht vom Betriebssystem irgendwo hingeladen. Deswegen ist diese Zieladresse hier, das hier ist die Zieladresse, auch 0. Also an 0 sollte man besser nichts mappen. Hier sieht man halt, wo das hingeladen wird. Und hier, weil hier 0 steht und dieses Accessible Flag nicht gesetzt ist, wird das vom Loader im Kernel einfach gar nicht geladen. Was haben wir noch? Was haben wir denn da noch? Ja, Relocation, das ist schon interessant für uns. Genau, hier sieht man zum Beispiel diese Symboltabelle, die da exportiert wird. Und diese Symboltabelle wird halt auch von allen Object-Files genauso exportiert und damit kann der Linker, hier stehen halt also diese ganzen Namen von diesen Symbolen, und damit kann der Linker dann anschließend feststellen, was er denn noch für Referenzen auflösen muss, wohin er die auflösen soll und so weiter. Ja. Okay. Ne, wo hast du denn jetzt? Ah, da. Ja, wie gesagt, wenn das habe ich schon erklärt, wenn das Programm halt geladen wird, passieren diese ganzen hübschen Dinge und auch der dynamische Linker, da kann man sich dann auch mal selber ein bisschen einarbeiten, wenn einen das interessiert. Ja. Und das passiert halt auch wieder alles über Syscall. Sobald halt irgendwie so eine Bash, was in dem Fall dann der Vater- oder Mutterprozess ist, halt irgendwie ein Programm ausführt, dann wird halt die Bash geforkt. Das heißt, es existieren plötzlich zwei Bashes und es kann dann anschließend festgestellt werden, bin ich Vater oder Mutter oder bin ich Kind? Und je nachdem, ob man Vater oder Mutter ist, läuft man dann einfach weiter und stellt halt wieder den Prompt zur Verfügung oder man führt anschließend einen exec-vi-syscall aus und dieser exec-vi-syscall lädt dann anschließend, passt dann dieses ELF-File, dem wirft man dann einfach den Pfad von diesem ELF-File hin und der Kernel passt das dann, nimmt das dann auseinander und mappt das an die entsprechenden Stellen, wo man das dann gerne hätte und ruft dann anschließend den Linker auf, den dynamischen. Genau, man kann dann auch noch wunderschön feststellen, welche Syscalls genau ausgeführt werden. Das geht unter Linux mit dem Befehl strace. Unter macOS gibt es dann, oder Solaris, gibt es dann dtrace. Das ist das Ganze ein bisschen fetter und besser. Da kann man dann noch so Skripte hinwerfen oder muss man sogar. Und da kann man sich dann quasi alles angucken, was so ein Prozess macht. Mit strace sieht man halt nur die Syscalls. Und das Lustige ist, diese Syscalls werden halt auch wieder über einen Syscall angezeigt. Also da gibt es einen Syscall ptrace, mit dem kann man dann in so einem Prozess rumstochern und mit dem kann man dann feststellen, was denn der Prozess macht. Da kann man den Kernel dann fragen, hey du, sag mir doch mal eben, welche Syscalls werden denn gerade ausgeführt, und das spuckt strace dann selber aus. Kann ich auch kurz zeigen, da habe ich auch was zu. Ich kann ja einfach mal, nehmen wir doch mal die statische Variante einfach mal. Und da sehen wir dann, dass halt was ausgeführt wird. Wir sehen halt also, hier ist das exec-vi, was von der Bash noch ausgeführt wird, was halt irgendwie das Executable lädt und passt. Dann führt die glibc irgend so ein uname aus oder so, was halt irgendwie den Hostnamen oder so ausspuckt. Dann gibt es ein brk. Das brk erstellt den heap, also so ein bisschen dynamischen Speicher, den man da irgendwo rumliegen hat, den man dann anschließend selber im Userspace verwalten kann. Das Ganze wird dann nochmal vergrößert, weil vielleicht noch irgendwas allokiert wurde, keine Ahnung. Das wird nochmal vergrößert, weil nochmal mehr Speicher gebraucht wurde und nochmal vergrößert. Und dann wird auch getPID aufgerufen und das ist schon mein Code, der dann anschließend ausgeführt wird. Also das passiert schon in der Main-Funktion. Da wird halt dann irgendwie getPID aufgerufen, man sieht dann auch, was zurückkam. Das ist dann 7153. Und dann plötzlich passiert hier so ein komisches fstat. Also dieses fstat holt sich dann anschließend ein paar Informationen über einen Filehändler. Das heißt, ich kann da so eine Datei aufmachen. Und hier ist der Dateihändler 1. Und 1 bedeutet Standardausgabe. Das heißt, das, was auf dem Bildschirm da so erscheint. Sobald ich da irgendwie in 1 was reinschreibe, also in dieses File mit dem Händler 1, fällt das auf der Konsole raus. Und da wir hier unten was ausgeben mit printf, muss das halt vorher passieren. Das muss halt, dieser Händler muss aufgemacht werden. Und dann anschließend kann man wozu das mmap ist, weiß ich alles ehrlich gesagt gar nicht. Das könnte man aber gleich noch ergründen, sobald ich mal diese erklärt habe, wie man sich diese Regions, die da gerade gemappt sind, ausspucken kann. Und dann sieht man anschließend, dass halt hier irgendwie diese 7153 in String umgewandelt wurde und anschließend in diesen Filehändler 1 geschrieben wurde und dann kommt dann nochmal so ein Hello Sigint raus, was dann nochmal geprintet wird. Und dann läuft es ewig. Wenn es sich jetzt beenden würde, dann würde dann irgendwann noch so ein Exit aufgerufen werden. Sobald man aus der Main-Funktion rausspringt, wird halt so ein Exit-Syscall aufgerufen. Den kann man auch selber aufrufen, wenn man das möchte. Und das macht dann eine glibc. Und dann fällt man anschließend aus dem Executable raus. Ja. Genau, hier sieht man das nochmal, just for the record, wenn sich jemand die Slides dann runterladen will, sieht man das nochmal, was da ausgespuckt ist. Dass der Unterschied ist, warum sich das jetzt anders aussieht als eben, ist, dass das ist ein 32-Bit-System, auf dem ich das gemacht habe, und jetzt gerade habe ich ein 64-Bit-System laufen gehabt. Da sind die Adressen etwas länger. Aber das ist so schon alles. Ja, ich bin auch gleich fertig. Ja, man kann sich dann auch den virtuellen Speicher ausgeben lassen, was wohin gemappt wurde. Da gibt es dann, deswegen lasse ich mir die PID ausgeben. Da sieht man dann auch, was 7153. Da kann ich das dann im PROC, das ist so ein Management-Interface, wo man sich so ein paar Informationen rausziehen kann, kann ich dann mir mit App-Maps ausgeben lassen, was wohin gemappt wurde. Man sieht dann also, dass das Executable selber, also Start Hello, an die Adresse 0x400.000 bis 0x480.000 geladen wurde, dass man dass das Executable ist, dass es nur Read-Only ist. Also können wir davon ausgehen, dass das zum Beispiel die Code-Section ist, die dahin geladen wurde. Hier unten hat man Read-Writable, aber kein Executable. Das ist dann also irgendwie eine irgendein Datensegment, Data wahrscheinlich. Dann hat man hier den Heap liegen. Der wird halt über dieses BRK vergrößert und verkleinert. Dann hat man hier noch den Stack. Und anschließend noch so ein Syscall-Trampolin, was der Kernel noch einblendet, damit man halt relativ komfortabel so Syscalls ausführen kann. Ja, das war's. Wenn es Fragen gibt, gerne. Wenn es etwas tiefgehender ist und noch mehr Informationen, wenn ihr noch mehr Informationen wollt, es gibt halt morgen noch diesen Workshop, der ist dann etwas codelastiger, da werde ich ein bisschen Code erklären. Wer da Bock drauf hat, ihr könnt dann anschließend noch ein bisschen live hacken. Ich habe da ziemlich viel Demo-Code. Das ist halt morgen im MP7, also im anderen Gebäude um 15 Uhr im Workshop-Raum. Ja, gibt's Fragen? Keine Fragen. Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann.